Agilität und Veränderung. Eigenes Denken für eigene Entscheidungen. Unsere Einladung zum Selbstdenken.
Hallo Dorothee.
Hallo Janko.
Ja, vielen Dank, dass du heute hier an dem Podcast teilnimmst und deine Gedanken und deine Erkenntnisse zum Thema psychologische Sicherheit im Team mit uns teilen möchtest. Vielleicht sagst du einfach noch mal ein paar Sätze zu dir. Wo kommst du her? Was machst du?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich sage gerne was zu mir. Mein Name ist Dorothee Grünbart. Ich bin von Hause aus Sprachwissenschaftlerin und ja, habe mich eine Weile mit Fremdsprachen beschäftigt, bin dann wieder zur eigenen Sprache zurückgekehrt. Ich komme aus Berlin. Und vielleicht auch ganz kurz zu meiner Vergangenheit noch. Ich bin nach dem Studium für 10 Jahre in die Unternehmens- und Personalberatung gegangen, habe da sehr viel erfahren und gesehen. Dann habe ich mal die Seiten gewechselt, um die Unternehmensseite kennenzulernen und habe Personalmanagement gemacht, war an 5 Standorten für 100 Mitarbeiter verantwortlich. Das war sehr spannend, habe auch die Feedbackgespräche, Freisetzungs- und Einstellungsgespräche geführt mit den Mitarbeitern und habe dann erkannt, mir fehlt noch ein Baustein, nämlich die systemische Supervision und Coaching. Und da habe ich dann nochmal berufsbegleitend 3 Jahre eine Weiterbildung gemacht. Und das ist jetzt auch das, womit ich mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht habe, als systemische Supervisorin, als Coach, und bin mit dem Thema Wertschätzung in Organisationen unterwegs, Führungskräftecoaching und Teamentwicklung mit dem Schwerpunkt ja, Wertschätzung, psychologische Sicherheit für eine gute Teamperformance.
Ja, vielen Dank. Das klingt ja super spannend, Dorothee. Und das ist dann ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Das passt super in das Thema Teambildung, was bei agilen Unternehmen, agilen Organisationen ja der Kern ist, worum es eigentlich geht, das Team erfolgreich zu machen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass du die Zeit gefunden hast, uns heute hier mit deinen Erfahrungen so ein paar Einblicke zu geben. Super. Heute soll ja im Vordergrund stehen die psychologische Sicherheit im Team und das Ganze wollen wir an einem Praxis-Case so ein bisschen besprechen, ohne dabei die wissenschaftlichen Hintergründe und das, wo es herkommt, ganz aus den Augen zu verlieren. Und da ist so ein Satz, der dir so in Gedanken geblieben ist. Vielleicht magst du damit mal einsteigen, was das mit dem erfolgreichen Teambuilding dann zu tun hat.
Ja, sage ich gerne. Sage ich vor allem, weil der Satz sich bei mir aus dem Coaching wirklich eingebrannt hat. Ich fand das so toll. Ich hatte eine Führungskraft, einen Herrn bei mir im Coaching und der hatte als Ziel sozusagen einen bestimmten Mitarbeiter, der neu gekommen ist, im Vertriebsteam einzuarbeiten und er war überzeugt, dass der wirklich richtig gut ist, aber er hat noch nicht performt. Und dann ist im Coaching dieser Satz entstanden, ich glaube, ich habe ein Ferrari im Keller und weiß nicht, welchen Treibstoff er braucht. Ja, und ich habe dann als Untertitel sozusagen für mich nochmal drunter geschrieben, der Glaube an den Mitarbeiter. Dazu komme ich gerne ein bisschen später noch, da würde ich erst, damit man das ein bisschen besser versteht, den Hintergrund wie das im Coaching so passiert ist, dass es dann hervorragende Ergebnisse gegeben hat. Einen theoretischen Hintergrund geben sozusagen. Hängt viel mit psychologischer Sicherheit im Team zusammen, beziehungsweise auch in der Kommunikation, wie Führungskräfte mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen.
Das ist ja ein super Satz und eine richtige Steilvorlage, finde ich ja, ja. Toll. Bevor wir dann auf diesen Praxis-Case eingehen, wie du schon gesagt hast, vielleicht können wir am Anfang nochmal so ein Stück weit die Grundlagen schaffen, wo wir da herkommen, von wo du da schöpfst, auch vielleicht ja so ein bisschen Referenzen, wer da noch was dazu publiziert hat. Und ja, und so ein bisschen, vielleicht kannst du auch ein bisschen was zur Supervision nochmal sagen, was das eigentlich ist, so ein paar Sätze, um es alle da noch ein bisschen abzuholen.
Ja, okay. Da fange ich mal beim ersten Punkt an. Und zwar, worauf beziehe ich mich? Ich beziehe mich vor allem bei dem Thema psychologische Sicherheit auf Amy Edmondson. Sie ist Professorin für Leadership an der Harvard Business School und hat den Begriff der psychologischen Sicherheit bereits 1999 geprägt. Die Frau hat wirklich umfassende Forschungsstudien herausgebracht und viel Literatur gebe ich nachher gerne auch noch eine Referenz an, die man nachlesen kann. Und Edmondson hat sich damit beschäftigt, wann performen Teams wirklich gut und warum ist das so und was brauchen die dafür? Ja, da ist sie eben auf den Begriff der psychologischen Sicherheit gekommen und die Frage ist, was beinhaltet das und warum ist das wichtig? Vielleicht erstmal kurz möchte ich mit einer Definition einsteigen, und zwar die psychologische Sicherheit ist die gemeinsame Überzeugung aller Mitglieder eines Teams, dass die Sicherheit innerhalb der Gruppe gegeben ist. Also auch die Überzeugung, dass die Arbeitsumgebung sicher genug ist, um zwischenmenschliche Risiken eingehen zu können. Ja, jetzt ist natürlich noch spannend, was hat denn die psychologische Sicherheit eigentlich für Elemente? Woraus besteht sie? Und zwar ist der Grundbaustein ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander. Des Weiteren ist es wirklich wichtig, offen die eigene Meinung sagen zu können, also auch die Möglichkeit zu haben, anders denken zu dürfen und das auch zu äußern. Es ist häufig leider am Arbeitsplatz der Fall, dass geschwiegen wird, obwohl wirklich wichtige Informationen oder vielleicht auch Denkprozesse mit eingebracht werden könnten, wenn sich die Beteiligten das trauen würden. Ja, also auch Schweigen ist hier ein großes Thema bei vielen. Das weitere Element ist ein gleich hoher Redeanteil, also Thema Gerechtigkeit. Dann aus Fehlern lernen zu können und Lösungen statt Schuldige zu suchen. Auch das ganz wichtig. Soziale Empathie, das heißt, sich in den anderen hineinversetzen zu können, ja, vielleicht auch mal wirklich offene Fragen zu stellen, wie jemand etwas meint, um das mit einer neugierigen Nichtwissenshaltung in Erfahrung zu bringen. Also Nichtwissen meine ich nicht in Bezug auf fachliche Kompetenz, sondern wirklich Nichtwissen meinem Gegenüber in Erfahrung zu bringen, was jemand wirklich denkt, meint oder welche Bedürfnisse derjenige hat, ja.
Da fällt mir in dem Zusammenhang ein, dass das eben gerade für die Remote-Arbeit, die wir ja in den letzten Monaten jetzt so gesehen haben, mir anscheinend noch viel wichtiger vorkommt. Gerade eben, dass man auch die Sicherheit hat, eben zu sprechen.
Ja.
Wenn man zusammensitzt, dann sieht man die Körpersprache und andere Signale, die man da sonst noch so aussendet. Aber eben gerade bei der Remote-Arbeit stell ich mir vor, dass das noch wichtiger ist.
Ja, unbedingt. Also auch was Ideen einfach angeht, ja. Also wenn man das Gefühl hat, dass man in dem Team, in der Gruppe, in der man ist, Ideen äußern kann, ja, oder vielleicht auch sogar Konflikte offen ansprechen kann oder eben andere Denkensweisen, dass das als individuelle Stärke, Talente und Fähigkeiten auch geschätzt werden kann, Andersartigkeit, ja. Das ist, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr wichtiger Baustein. Also was heißt glaube ich, das ist in sämtlichen Studien schon belegt. Ich fand das auch ganz spannend. Es hat ja 2016 eine sehr umfangreiche Studie, eine interne Studie von dem Megakonzern Google gegeben. Und dieser Konzern hat sich auch die Frage gestellt, warum performen Teams wirklich gut, ja, und was brauchen die dafür? Und die haben insgesamt 180 Teams an dieser Studie teilnehmen lassen, die zwischen 5 und 50 Teilnehmer hatten, im Durchschnitt 9. Und da hat man herausgefunden, dass der wichtigste Baustein für Hochleistungsteams, die auch wirklich Spaß und Leidenschaft mitbringen im Arbeiten, der wichtigste Baustein ist psychologische Sicherheit. Das heißt, das Modell von Amy Edmondson, das passt auch hier. Und was ganz wichtig ist, was öfters auch so verwechselt oder angesprochen oder in Frage gestellt wird, müssen wir jetzt alle nur nett zueinander sein? Nein. Also ein respektvoller und wertschätzender Umgang, ja. Aber eben auch wirklich sagen zu können, dass man denkt, also eine kontroverse Meinung einfach vielleicht hat oder eine andere Idee. Ja, Meinungsverschiedenheit möglich zu machen und ein freier Austausch von Ideen und von Gedanken, Verbesserungsvorschläge vielleicht. Ja, also dass man das Vertrauen im Team hat, dass Konflikte möglich sind, beziehungsweise Meinungsverschiedenheiten möglich sind. Dann ist die Möglichkeit wirklich groß, dass das Team als Ganzes sich weiterentwickeln kann.
Dorothee, die psychologische Sicherheit, die du uns so gut beschrieben hast, ist das was, was ich dann einfach finde bei einem Team, wo ich sage, das Team hat diese Sicherheit und da können wir eben so miteinander umgehen und wir können performen? Oder kann ich das auch forcieren, herstellen oder schaffen? Kann ich daran arbeiten?
Unbedingt. Also das ist in den allerseltensten Fällen so, dass das von vornherein schon alles da ist. Ja, also das ist teilweise wirklich eine harte Arbeit, die aber auch sehr viel Spaß machen kann, dass man diese psychologische Sicherheit herstellt. Und als Vorreiter ist immer die Führungskraft unterwegs sozusagen. Ja, also im besten Falle wird das in dem ganzen Unternehmen gelebt, als Unternehmenskultur. Auch die kann man erschaffen. Oder wenn das vielleicht noch nicht im ganzen Großen möglich ist, dann sozusagen bei der Führungskraft anfangend. Oder vielleicht auch einfach als Teammitglied. Da kann man auch schon wirklich, wirklich viel machen, ja, welche Atmosphäre man herstellt und wie man mit den anderen spricht und wie man den anderen begegnet.
Das zeigt für mich wieder mal in diese Richtung Leadership. Also dieses Vorleben und die vielen Diskussionen, die da jetzt im Moment ja auch stattfinden, Management versus Leadership und was ist das Leadership und auf Augenhöhe und diese ganzen Begrifflichkeiten. Mhm. Hast du da ein paar Beispiele, wo du sagst, was könnte denn jetzt eine Führungskraft, die sich als Leader versteht und die das auch forcieren will, diese psychologische Sicherheit im Team herzustellen, was kann denn die tun?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich schon einige gestellt haben. Also, was kann man tun? Man kann sich seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau angucken und bei sich selbst anfangen zu gucken, was kann jemand wirklich gut? Das beobachten und gerne auch immer wieder zwischenmelden und das auch sagen. Ja, oft wird es nur gedacht oder es wird irgendwie davon ausgegangen, das weiß der oder die doch. Das ist einfach wirklich nochmal eine andere Nummer, das auszusprechen, auch regelmäßig, ja. Also kann in Form eines Lobs sein oder eben auch wirklich ein wertschätzender Umgang miteinander, dass man die Dinge, die kleinen Dinge im Alltag, die man beobachtet, sagen kann. Entweder mal kurz zwischen Tür und Angel oder im Meeting damit beginnen. Ja, vielleicht auch eine kurze Wertschätzungsrunde, muss man nicht so nennen, kann man auch anders nennen oder man muss es auch gar nicht benennen. Vielleicht einfach sich kurz mal Gedanken machen, was ist mir denn bei meinem Kollegen oder meiner Kollegin aufgefallen, was wirklich gut funktioniert hat und was hatte das für Auswirkungen auf mich selbst zum Beispiel. Des Weiteren ist die innere Haltung sehr wichtig. Also ich würde jetzt gern ganz kurz noch mal eine Theorie anbringen, die Theorie des Konstruktivismus. Vielleicht kennt das der eine oder die andere schon, hat sich damit beschäftigt zum Thema innere Haltung. Ja, was denke ich über andere? Und zwar besagt der Konstruktivismus, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie sie ist, sondern dass die Wirklichkeit so ist, wie sie beobachtet wird. Ja, also jeder betrachtet seine eigene Wirklichkeit und jeder konstruiert seine eigene Wirklichkeit. Das besagt diese Theorie. Ja, es gibt also nicht die Wirklichkeit, sondern immer nur ein Konstrukt dessen. Was bedeutet das jetzt konkret? Ja, das bedeutet, dass ein höheres Maß an Toleranz möglich ist anderen Denkkonstrukten gegenüber. Also ein höheres Maß an Toleranz und vor allem auch, wenn man bedenkt, dass jeder seine eigene Lebenslandkarte mitbringt, mit eigenen Erfahrungen, die man gesammelt hat, und Dinge anders beleuchtet werden, ja, oder man auf unterschiedliche Dinge achtet, dass das sozusagen nochmal deutlich wird. Ist das so?
Das erinnert mich jetzt wieder an ein diverses Team. Also gerade wenn man eben ein diverses Team hat mit verschiedenen Hintergründen der Leute, die da zusammenkommen, Skills, Fähigkeiten, Hintergründe, wo man herkommt, vielleicht auch gesellschaftliche Vorbildung, dass das ein größeres, eine größere Vielfalt einfach bringt und damit auch bessere Entscheidungen getroffen werden. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Das finde ich eine ganz interessante Überlegung. Und das Zweite, was mir jetzt noch als Maßnahme einfällt, weil das war ja mal so eine Frage, die ich jetzt hier gestellt hatte, was mir dann noch einfällt, ist, ich habe das mal gesehen, dass eine Führungskraft sich vors Team gestellt hat und hat gesagt, übrigens, letzte Woche habe ich den Fehler gemacht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, daraus zu lernen. Ich habe dazu mal gelesen, bei Google scheint es auch mal so einen Fall gegeben zu haben, da war Google eine Zeit lang nicht erreichbar. Also was massiv ganz, ganz übel war. Okay. Also weltweit war google.com nicht erreichbar. Und das hat sich dann so rausgestellt, die haben an einer Datei gearbeitet, also an der Infrastruktur, wo man die IP-Adressen eintragen kann, auf die der Server nicht reagieren soll. Also so eine not allowed Datei. Und da hatten Mitarbeiter, und diese IP-Adressen, die werden durch Semikolon getrennt, werden die dort eingetragen. Und da hatten Mitarbeiter ganz vorn in der Datei als erstes ein Semikolon gesetzt. Das heißt, vor dem Semikolon war nichts. Das heißt, alles ist verboten. Und dann haben die diese Datei live genommen und dann war Google offline. Also eigentlich war es nicht offline, sondern es konnte einfach niemand darauf zugreifen. Und dann haben die das auch gefunden, das Problem, klar. Und dann könnte man sagen, je nach Situation, wie das Unternehmen halt jetzt oder wie die Organisation auf sowas reagiert, dann kann man den entweder feuern oder die haben den gefeiert und haben gesagt, cool, weil jetzt können wir das automatisieren, der Fehler passiert uns nicht mehr.
Ja, großartig. Das ist eine tolle Geschichte, die kannte ich noch gar nicht. Das ist tatsächlich eine ganz, ja, genau darum geht's. Ja, dass man das Gefühl hat, ich kann Fehler zugeben und dass eine Führungskraft das macht, das hat echt viel Bedeutung. Das ist auch authentisch und da denken die Mitarbeiter dann wahrscheinlich auch automatisch, okay, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn ich mal einen Fehler mache und das ist ja absolut menschlich. Da fällt mir tatsächlich ein kurzes Beispiel ein, was ich aus meiner eigenen Erfahrung hatte, ja. Ich hatte einen super Chef und ich habe mal wirklich auch einen relativ großen Fehler gemacht, der, sage ich mal, relativ kostspielig war. Und ich habe dann sogar auch angeboten, irgendwie da noch was finanziell zu übernehmen. Und habe ihn dann gefragt, oje, bist du jetzt böse? Und er meinte, um Gottes Willen, weißt du was, du bist jetzt viel wertvoller als vorher, weil du aus deinem Fehler gelernt hast. Das heißt, du bist in der Lage, dich weiterzuentwickeln. Und viele haben so große Angst davor, die würden sich das gar nicht eingestehen. Also das ist echt eine tolle Geschichte und genau darum geht's. Ja, Offenheit, ja. Ehrlichkeit und die Möglichkeit, das auch tun zu können, sich das zu trauen.
Also, wir sind ja jetzt gerade noch so ein bisschen an der Theorie, an der Theoriestelle. Was mich auch immer fasziniert hat, ist so diese Unterscheidung zwischen Irrtum und Fehler. Da habe ich auch eine Weile drüber nachgedacht, weil eigentlich ist es ja gar nicht so korrekt, da von Fehlern zu sprechen, sondern eigentlich müsste man von Irrtümern sprechen. Da gibt es übrigens auch ein sehr interessantes Buch, das heißt Denkwerkzeuge der Höchstleister von Gerhard Wohland. Und der Gerhard Wohland, der unterscheidet da auch sehr schön zwischen Irrtum und Fehler, indem er sagt, der Irrtum ist das, wenn ich was mit guter Absicht tue, aber dann sich herausstellt, es war doch nicht richtig. Also das ist das, was wir bisher jetzt auch in unserer Diskussion hier als Fehler bezeichnet haben. Und das ist eigentlich der gute Teil, weil da kann man draus lernen. Und dann gibt es den weniger guten, der ist eigentlich der richtige Fehler. Das ist der, wo man weiß, dass das, was man tut, nicht zum Erfolg führt oder nicht das Richtige ist und es man aber trotzdem tut. Ja. Wohl wieder besseren Wissens. Und dann kann man aus so einer Situation, dann tritt eben auch die negative Folge ein, aber man kann nicht draus lernen, weil man wusste es ja schon vorher.
Ja, okay, genau. Ja, da gibt es noch unterschiedliche Klassifizierungen von Fehlern, Irrtum. Ja, sehr spannend.
Genau, also es geht, wenn wir jetzt hier um Fehler nennen oder auch Fehlerkultur oder wie Unternehmen oder Teams mit Fehlern umgehen, wenn ich das sage, meine ich immer eigentlich den Fall Irrtum.
Verstehe.
Dorothee, ich würde mich nochmal dafür interessieren, was heißt denn eigentlich Supervision oder systemische Supervision? Was ist das, wo kann es uns helfen und vielleicht auch ein bisschen, wie es funktioniert?
Ja, sehr gerne. Und zwar kommt die systemische Supervision ursprünglich aus dem sozialen Bereich und dient als Reflexion im Arbeitsprozess. Ja? Also der Supervisor oder die Supervisorin gewährleistet den Blick von außen auf ein bestimmtes Problem. Kann eine Gruppe sein, ein Team sein oder auch eine Einzelsupervision, wo dann mit verschiedenen Methoden und eine Gesprächsführung, die aus dem psychotherapeutischen Bereich kommt, angewendet und ja teilweise auch mit bunten Formen und Farben sozusagen, damit man oder mit bildlichen Visualisierungen, dass man einen anderen Zugang bekommt, um auf das Problem zu schauen. Was kann die systemische Supervision? Sie kann sehr dazu anregen, dass das Gegenüber eigene Lösungen entwickelt, weil die sind wissenschaftlich erwiesen am besten annehmbar. Ja, man kann sozusagen ein bisschen Input geben, wenn es gewünscht ist, aber an sich mit Fragen herausfinden oder rauskitzeln, was an Lösungen da ist, oder eben auch mal den Fokus verengen, wenn zu viel Chaos im Kopf ist, oder eben erweitern, Handlungsmöglichkeiten erweitern, wenn man das Gefühl hat, man befindet sich im Tunnel. Das wird immer mehr im wirtschaftlichen Bereich angewendet, ja, und kommt, wie gesagt, ursprünglich aus dem sozialen Bereich, wie zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, in der Drogenberatung oder Suchtmittelberatung, wo diejenigen, die Berater wirklich mit einem schwierigen Klientel zu tun haben. Und da geht es vor allem auch um Selbstfürsorge. Wie bleibt man selbst in einem guten Zustand? Ja? Thema Gesundheit am Arbeitsplatz und auch psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Und wie gehen Teams eigentlich miteinander um? Ja? Und wie funktioniert die Kommunikation? Da kann der Supervisor oder die Supervisorin eben wirklich dann diese Prozesse mal, Denkprozesse anregen und dazu anleiten, dass selbst Lösungen gefunden werden.
Dieser Begriff systemisch, magst du vielleicht nochmal drei Sätze sagen, was jetzt dieser Begriff systemisch bei Supervision bedeutet?
Ja, genau. Also erst kann man sich fragen, was ist eigentlich ein System? Ja, da kann man sagen, ein System besteht aus verschiedenen Elementen, die sich aufeinander beziehen. Wenn man jetzt sich das Bild eines Mobiles vorstellt, dann ist es so, wenn man ein Element von diesem Mobile, sagen wir mal Kugeln, anstößt, dann bewegt sich das gesamte System. Und das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, manche haben ja das Gefühl, ach Gott, ich stecke in einem Riesensystem, ich kann überhaupt nichts bewegen. Ich bin ja irgendwie nur so ein kleines Element. Aber der systemische Gedanke geht davon aus, dass wenn einer sich bewegt, dann bewegen andere sich auch. Das hat Auswirkungen im positiven Sinne. Ja? Und man kann eben auch, wenn es sich um Menschen handelt, von sozialen Systemen sprechen. Und man kann verschiedene Erkenntnisse aus diesem Ansatz ziehen. Ja? Eine Erkenntnis, eine ganz wichtige, ist, dass wir Systeme nicht steuern können. Das ist eine große Erleichterung, ja, auch wenn man sich das als Führungskraft überlegt. Ein System kann auch eine einzelne Person sein in sich. Ja? Was können wir tun? Wir können Anreize setzen und wir können Impulse geben. Und die Systeme regulieren sich selbst. Ja? Das bedeutet also in der Supervision oder im Coaching sozusagen, dass wir so viel Anregungen geben, dass der oder diejenige oder die Gruppe oder das Team selbst Lösungen findet, die am Ende auch am besten funktionieren, weil es ist systemtreu, kann man sagen, aber weil die Lösung innerhalb des Systems gefunden wurde. Ja? Also Experten, mein Gegenüber ist der Experte für sich selbst. Und wenn ich das Vertrauen darin habe, dann wird es auch funktionieren.
Super. Da muss ich dabei denken an die Unterscheidung zwischen komplex und kompliziert. Ein kompliziertes System wie eine automatische Uhr, da kann man Zusammenhänge erkennen, verstehen und auch direkt beeinflussen. Wohingegen, wenn Menschen beteiligt sind, wie jetzt eben das beim Team ja offensichtlich der Fall ist, dann reden wir von einem komplexen System. Und das komplexe System verhält sich eben nicht kausal. Und man kann, wie du schon gesagt hast, Anreize setzen, Impulse geben. Aber was genau dann passiert, kann man eben nicht mit genau Wahrscheinlichkeit irgendwie vorhersagen, weil es eben ein komplexes System versus eines komplizierten Uhrensystems oder einem Programmcode oder dergleichen sein kann, was immer wieder gleich abläuft und ich kann es testen. Wenn ich das gleiche Team eine Maßnahme 1 mache und das gleiche Team nehme und 3 Wochen später nochmal eine Maßnahme mache, dann kann die wieder ganz anders ausgehen, weil die Leute dazugelernt haben, weil sie eine andere Situation sich ergeben hat oder weil da 1000 Sachen zusammenkommen und weil das eben Menschen sind, ja, die eben nicht kausal funktionieren.
Ja.
Cool. Ja. Nochmal zu diesem Ferrari jetzt vielleicht. Jetzt haben wir so ein Stück weit über die theoretischen Backgrounds gesprochen und wo das herkommt. Mhm. Und du hattest die Amy Edmondson ins Spiel gebracht. Mhm. Magst du vielleicht jetzt nochmal was zu dem Ferrari sagen? Was heißt denn das jetzt für die Praxis? Dass wir es vielleicht an einem Beispiel mal so ein bisschen greifbar machen und dazu einen Case nehmen, den du selber erlebt und gesehen hast.
Ja, gerne. Ich habe ja anfangs kurz die Situation geschildert, dass eine Führungskraft zu mir ins Coaching kam und der war irgendwie so ein bisschen verzweifelt und meinte, weißt du, ich Ich habe einen neuen Mitarbeiter im Team, in meinem Vertriebsteam, und der muss von den Zahlen her, von den Zielen relativ schnell performen. Der ist seit 3 Monaten da und der hat bisher nichts verkauft. Und ich glaube, der ist jetzt so in Selbstzweifel, dass der wahrscheinlich schon kurz vor der inneren Kündigung steht. Und ich glaube, der ist super wertvoll. Ja, und da kam dieser Spruch eben zustande. Ich glaube, ich habe einen Ferrari im Keller und weiß nicht, welchen Treibstoff er braucht. Und ich als Coach gehe davon aus, dass mein Gegenüber der Experte für sich selbst ist. Ja, das ist auch der systemische Ansatz, mit dem ich vorgehe und der sich bewährt hat. Und das heißt, ich habe ihn sozusagen, habe alles rausgezogen an Lösungen, was in ihm gesteckt hat, ja, und habe ihm auch gefragt, welche Hypothesen er dazu hat und warum er glaubt, dass derjenige wirklich gut ist. Und letztendlich war das Ergebnis, dass wir dazu gekommen sind, dass er in die Richtung geht, im Mitarbeitergespräch mit seinem Mitarbeiter eher als Coach aufzutreten als Chef, weil er hat schon alles Mögliche probiert und hat als erstes, ich nenne es immer das große Ressourcenohr aufgemacht, ja, dass der Mitarbeiter beschrieben hat, worum geht's denn eigentlich? Beschreib doch mal deine Situation. Ja, also er hat zugehört. Das ist das Allerwichtigste, damit sich eine Person erstmal gesehen fühlt. Und erst wenn man das Gefühl hat, gesehen zu werden, kann man auf Lösungssuche gehen. Davor wird es sehr, sehr schwierig. Das heißt, er hat bestimmte Techniken angewandt, die wir im Coaching auch besprochen haben. Also dieses aktive Zuhören, die wertschätzende Kommunikation, mit offenen Fragen ins Gespräch zu gehen, eine Haltung des Nichtwissens einzunehmen, seinem Mitarbeiter gegenüber zu fragen, wo er glaubt, dass das Problem liegt und ihm vor allem das Rückgrat zu stärken. Das war, glaube ich, so das Wichtigste. Er hat am Anfang des Gesprächs als Einleitung erstmal alle Ressourcen, die er sich vorher aufgeschrieben hatte, also welche Fähigkeiten derjenige mitbringt, ja, was er beobachtet hat, sodass innerhalb dieses Gespräches, das hat er mir dann beschrieben, das Selbstwertgefühl quasi gewachsen ist. Das hat man an der Gestik, Mimik und Körpersprache gesehen. Dass er ihn sozusagen erstmal gestärkt hat und dann mit Fragen vorgegangen ist, was glaubst du, brauchst du, um wirklich gut performen zu können? Ja, aus meiner Sicht, also aus der Sicht der Führungskraft, meinte er, ich glaube, du bist so perfekt unterwegs, so überperfekt, dass die potenziellen Kunden das Gefühl haben, da ist kein Mensch am Telefon oder gegenüber. Ja? Und hat dann als Vorschlag auch mal gebracht in Form einer Frage, vielleicht hilft es dir ja, wenn du mal mit Hausschuhen in die Firma kommst. Ja, also um so ein bisschen Lockerheit reinzukriegen. Und das Ende des Gesprächs war so, dass, also ich glaube, das hat ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger gedauert nur, dass der Mitarbeiter sich so wertgeschätzt gefühlt hat, so gesehen gefühlt hat und eigene Lösungen eben auch umsetzen konnte, dass er tatsächlich in dem Monat Dezember, das war der Anfang vierte Monat sozusagen, in dem er in dem Unternehmen war, das seit 20 Jahren existierte, mit den Verkaufszahlen so durch die Decke gegangen ist, dass er die größten Umsatzzahlen im 20-jährigen Bestehen des Unternehmens geschrieben hat. Und das war einfach großartig, ja, in einer Stunde Gespräch. Also man kann das schnell machen. So.
Das ist ja, man kann das ja schnell machen. Das hört sich so einfach an. Ich habe dir jetzt ganz, ganz gespannt zugehört. Mhm. Also ich fand den Fall spannend und plastisch. Ich denke jetzt gerade noch an die verschiedenen anderen Leute, die mir so einfallen, an den Teams aus der Praxis, ob man denen einfach auch mal den Tipp mit den Hausschuhen geben sollte. das, wobei da auch einige mit Birkenstock rumlaufen. Aha. Das Team, also dieses Thema mit diesen 100%, das ist ja auch ein ganz zentraler Leitgedanke bei Agilität. Mhm. Da gibt es so diesen Spruch, die Perfektion ist der Gegner des Guten. Das soll zum Ausdruck bringen, dass man iterativ an dem Produkt, was man entwickelt, weiterarbeitet, testet, auch früh damit auf die Kunden zugeht und wohl wissentlich, dass noch nicht alles komplett nach Vorstellung des Kunden vielleicht fertig entwickelt ist, aber man schon sehr früh Feedback bekommt. Das erlebe ich in den Teams, dass das sehr oft mit ja, mit Schweißausbrüchen verbunden ist bei ganz unterschiedlichen Leuten, die dann sagen, ja, damit können wir doch jetzt noch nicht rausgehen, die zerreißen uns doch in der Luft und das geht doch nicht und so. Auf der anderen Seite ist man dann aber relativ schnell. Man muss nicht warten, bis nach einem Dreivierteljahr dann was fertig ist. Und man kann Fehlentwicklungen oder Dinge, die man nachschärfen muss, schon viel früher erkennen, was wieder ein Riesenvorteil ist. Also dieser Mut, Dinge zu hinterfragen, wo man wirklich eine Antwort möchte und nicht schon wissentlich etwas bestätigt haben will, was man ja vorher schon lange weiß. Da gibt es eben auch so Teams, die dann oder Product Owner, die so unterwegs sind, naja, wir wissen ja, was der Kunde will und jetzt bauen wir das und dann am Ende zeigen wir es ihm nur noch. Ne? Also dieser Feedback-Gedanke, du hattest das jetzt aktives Zuhören auch genannt, also die Technik, genau, ist ja aktives Zuhören, heißt ja, ich gebe Dinge, die ich höre, in meinen eigenen Worten an denjenigen, der sie mir gesagt hat, nochmal zurück und zeige ihm damit, dass ich verstanden und wirklich zugehört habe. Und dann erkennt er sich selber und fühlt sich damit auch wertgeschätzt. So verstehe ich zumindest aktives Zuhören. Mhm. Und wenn man sowas jetzt mit dem Mut verbindet, auch Dinge wirklich zu hinterfragen und nicht nur Dinge zu fragen, auf die ich eh schon die Antwort kenne, um mich sicher zu fühlen, sondern eben die psychologische Sicherheit habe, auch Dinge zu fragen, die ich nicht weiß, dann ist es, glaube ich, die psychologische Sicherheit, über die wir uns heute unterhalten wollten.
Mir fällt ganz spontan noch ein Beitrag ein, den ich mal von einem Abteilungsleiter hatte bei einem Workshop, den ich gegeben habe zum Thema wertschätzende Kommunikation. Und da habe ich auch das Beispiel angebracht mit dem Ferrari. Und der hat mich am Ende des Workshops ganz verzweifelt gefragt in die große Runde, aber woher soll ich denn wissen, welcher Treibstoff mein Mitarbeiter braucht? Und dann habe ich ihm gesagt, ich weiß nicht, vielleicht hilft es Ihnen. Sie können es nicht wissen, aber Sie können es gemeinsam herausfinden. Und genau darum geht es.
Aha.
Ja.
Wenn man da jetzt noch mehr erfahren möchte über das Thema psychologische Sicherheit, Teamentwicklung, Supervision, wo kann man dich denn da erreichen?
Ja, ich bin zum Beispiel auf Xing unterwegs, auf LinkedIn und natürlich auf meiner Homepage grünbart-wertschätzung.de. Oder per E-Mail an info@grünbart-wertschätzung.de. Da kann man mich erreichen. Und auf meiner Homepage steht natürlich auch meine Telefonnummer. Da kann man auch einfach mal anrufen, wenn man Lust dazu hat.
Und sich aktiv mit dir unterhalten.
Aktiv mit mir unterhalten, genau. Sehr schön.
Genau. Genau. Ja, ich bin Janko Böhm im Podcast Agilität, Anregungen zum Selberdenken. Und auch hier wieder die Aufforderungen an alle unsere Zuhörer, aktiv selber sich Gedanken zu machen, die Umwelt wahrzunehmen, auf Menschen zuzugehen, offen zu sein und hoffentlich auch weniger dogmatisch. Und ich wünsche allen auch, dass sie den Mut finden, mit einer gewissen Sicherheit in Gespräche, in Teamsessions reinzugehen und dort sich einfach besser zu fühlen und Dinge so zu machen, wo man die eigene Überzeugung hat, dass sie richtig sind. Ja, und möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Dorothee. Wir werden das jetzt mal online stellen auf der Methodenfabrik-Seite methodenfabrik.de. Und der Podcast wird dann auch hörbar sein auf Spotify und den anderen Podcast-Quellen. Vielen Dank und vielleicht magst du ja dann auch bald mal wiederkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Janko. Das war ein wirklich spannendes Gespräch, auch kurze Einblicke wieder in die Agilität zu finden. Danke und ich bin gerne wieder dabei.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.